So, guten Morgen. Ich muss erstmal gucken, wer alles da ist. Ich denke, die meisten kennen uns. Wir waren ja mal von schon lange her, von 84 bis 86 in dieser Gemeinde und fühlen uns mit euch verbunden und freuen uns immer wieder, wenn wir hier kommen dürfen. Trotzdem, letztes Mal habe ich mich schon wirklich fast gefragt, ob ich überhaupt hier nochmal predigen werde. Man wird ja manchmal kritisiert, da wundert man sich. Da hieß es, meine Predigt wäre viel zu kurz gewesen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gehört habe. Denn ich versuche eigentlich immer an meinen Predigten zu arbeiten, dass sie ein bisschen kürzer werden. Ne? Hatte das letzte Mal geklappt, dass es ein bisschen kürzer geworden ist. Ja, bevor ich es vergesse, soll ich noch mal Grüße bestellen von Familie Puschmann. Die Lehrer aus der Bekenntnisschule werden Sie ja kennen. Und auch von Lydia und Luca Feldhusen. Wer kennt die beiden? Die sind ab und zu mal hier und haben hier irgendwie eine Familie auch mit Kleinkindern, mit denen sie bekannt sind. Ja, heute habe ich euch eine Predigt mitgebracht von einem jungen Mann, der ein fleißiger Zeuge Jesu war. Und da möchte ich mit euch dann einen Text aus dem 1. Timotheusbrief zusammen betrachten. Wenn man an die Person des Timotheus denkt, dann kommen sofort eigentlich Bibelstellen in Erinnerung, in denen von seinen Tränen die Rede ist. Oder dass er ein bisschen Wein trinken soll, wegen seines Unwohlseins und wegen seines Magens willen. Deshalb hat man manchmal, habe ich den Eindruck, in der Christenheit so den Eindruck, dass er so ein bisschen so als kleiner Schwächelnder gilt. Aber ich würde sagen, da tut man ihm ein großes Unrecht. Denn Timotheus war die rechte Hand des Paulus und eigentlich, wie die Geschichte uns das überliefert, auch sein Nachfolger in einem wirklich sehr, sehr großen und schwierigen Werk. Timotheus erinnert mich immer an einen Gleichaltrigen aus meiner Jugendzeit, der sehr fleißig war und mit seinem Fahrrad unzählige Kilometer gefahren ist, um Jugend- und Kinderstunden zu halten. Genauso war es auch bei Timotheus. Timotheus, der hat sich wohl bei der ersten Missionsreise des Paulus bekehrt. Und als Paulus auf der zweiten Missionsreise zu ihm kam, da hatte Timotheus, so heißt es, ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Das bedeutet wohl, dass er in seinem Dienst, in seinem neuen Leben als Christ, ständig hin und her gependelt ist zwischen diesen beiden Städten. Eine Entfernung von 30 Kilometer ungefähr. Ich weiß nicht, ob er die zu Fuß gegangen ist oder mit einem Reittier, um dort eben zu dienen und das Evangelium weiterzusagen. Als unser Brief an Timotheus geschrieben wurde, da befand er sich gerade in der großen Stadt Ephesus. Irgendwie hatte ich so im Kopf so ungefähr, dass in dieser Stadt, dass es eine sehr große Stadt war mit 100.000 Einwohnern. Ich habe gestern nochmal schnell nachgeguckt im Internet und da stand sogar 200.000 Einwohner. Damals die größte Stadt. Und sie besaß ja auch den Tempel der Artemis. Das war wohl früher das, Werner würde jetzt sagen, Raum mit dem Haus mit dem größten umbauten Raum der damaligen Zeit. Ich glaube, es galt auch als eins der 7 Weltwunder. Diese Stadt und das Umfeld hatte viele Gemeinden. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, wie viele Christen da vielleicht gewesen waren in Ephesus. Wir denken immer so, wenn wir so von der ersten Christenheit hören, dass es so eine nette Gruppe wie hier. Ich würde sagen, es waren da mindestens 5.000 Christen in dieser Stadt oder in der Umgebung. Denn wenn wir sehen, was Spurgeon und Moody und Wesley, was die gepredigt haben, was die für einen Zulauf hatten, dann traue ich es zu, dass Paulus, der über 2 Jahre in dieser Stadt war, dort wirklich eine sehr, sehr große Gemeinde hatte. Und wenn Paulus von seinem Dienst berichtet, dann hat er auch nicht eine Schau dafür, dass er überall mal so ein kleines Grüppchen gegründet hat, sondern dass das Christentum wirklich eine weltweite Bewegung geworden ist. Und wir sehen das auch ein bisschen aus diesem Text. Da ist ja dieser Silberschmied, dieser Demetrius, der den Paulus beschuldigt, dass er nicht nur von Ephesus, sondern von ganz Asien eine große Volksmenge überredet hatte. Und es werden nicht nur 100 Leute gewesen sein in Ephesus, wo der Demetrius dann wohl zu Recht fürchtete, dass ihre Einnahmen zurückgingen. Und in dieser großen Stadt mit den vielen Gemeinden, mit einer großen Verantwortung, da hatte Paulus den Timotheus zurückgelassen mit dieser großen Aufgabe, die Christen zu lehren, wie die christliche Gemeinde aussehen sollte, beziehungsweise wie ein Christ leben soll. Ich möchte uns nun diesen Text lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Da schreibt Paulus an Timotheus: Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Die Predigt habe ich folgend überschrieben: Dein Leben soll ein Vorbild sein. Dein Leben soll ein Vorbild sein. Und der erste Gedanke dazu lautet: Ein vorbildliches Leben ist nicht vom Alter abhängig. Ein vorbildliches Leben ist nicht vom Alter abhängig. Der Text hier bei uns beginnt damit, dass er dazu auffordert, dass Timotheus schon in jungen Jahren ein Vorbild sein soll. Ich glaube, dass Timotheus zu dieser Zeit schon mindestens 30 Jahre alt war. Aber zu der Zeit damals galt man mit 40 noch als Jungspund. Und so fiel er auch noch unter dieses Urteil, ein jugendlicher Mensch, jugendlicher Erwachsener zu sein. Jungsein entschuldigt nicht von der Erwartung, ein Vorbild zu sein. Also, Junge dürfen, Junge sollen ein Vorbild sein, die Alten natürlich erst recht. Das wird eigentlich vorausgesetzt, dass die Älteren ein Vorbild sind. Warum betont Paulus hier die Vorbildfunktion? In diesem Timotheusbrief finden wir immer, jedenfalls in der Elberfelder Bibel, den schwer zu übersetzenden Begriff der Gottseligkeit. Ich übersetze dieses Wort einfach immer mit Frömmigkeit. Das griechische Wort Eusebia steht im Gegensatz zu Asebia. A ist im Griechischen immer so eine Verneinung. Übersetzt geht es also um Gottseligkeit und Gottlosigkeit. Ein gottseliger Mensch besteht aus dem inneren Erleben Gottes, das, was Gott zu ihm redet, das, was er mit Gott an Gemeinschaft hat, und aus dem äußeren Handeln, wie das wirklich jetzt nach draußen kommt. Und das möchte Paulus auch, dass ein Mensch gottselig lebt, nicht nur innerlich, sondern dass es auch nach außen sichtbar wird. Diese beiden Bereiche möchte Paulus in Einklang bringen. Damals war die christliche Gemeinde noch jung. Und wie man sich sogar auch heute noch mit mancher christlichen Ethik und Tugend schwer tut, war es damals eben nicht so bekannt, wie ein Christ aussehen kann oder wie ein Christ aussehen sollte. Es war nicht bekannt, wie man sich im Haus Gottes, in der Gemeinde, verhalten soll, sodass die Umwelt erkennt, das ist ein Christ. Und da ist es genau richtig, dass Paulus den Timotheus zur Vorbildfunktion anregt. Timotheus soll der Typus eines gläubigen Menschen sein. Und er beschreibt ihm einige Sachen drin, worin er ein Vorbild sein soll. Zum einen im Wort. Vielleicht haben wir schon mal die Erfahrung gemacht, wie Worte in Erinnerung bleiben, die wir gesprochen haben. Und man ist manchmal überrascht, was man mal gesagt hat, was dann mal nach vielen Jahren auf den Tisch kommt. Einer unserer Söhne hat uns zu Weihnachten mal so einen besonderen Adventskalender gemacht. Nicht mit Schokolade oder sonst etwas, sondern er hat für 24 Tage, für jeden Tag so einen Zettel mal geschrieben oder mal auf die Rückseite eines Bildes etwas geschrieben, was er so, woran er sich erinnert in der Zeit, wo er bei uns aufgewachsen ist, was ihm so in Erinnerung geblieben ist. Und da schrieb er mal, dass er wohl so 10 Jahre alt gewesen war. Und irgendwie war er mit einer Taschenlampe im Garten und er hat mir geleuchtet und ich hätte da was gemacht. Und ich hätte gesagt, das Leben ist doch eine richtige So in der Richtung. Und das ist ihm hängen geblieben, weil er so gewusst dann gemerkt hat, aha, auch Ältere haben ihre Probleme, statt dass man, wie er es gewohnt war bei mir, jedes Problem arbeitet man irgendwie weg und das kriegt man in den Griff. Und das war mal für ihn etwas ganz Neues, das hatte er noch nie so erlebt bei mir. Ich hatte mal überlegt, wann und bei welcher Gelegenheit das gewesen war. Und das kam daher, weil der Handwerker bei uns, das war das Einzige, was ich weggegeben habe, sonst habe ich alles selbst gemacht. Probleme gehabt hatte mit der Abwasserleitung. Und da kam ich manchmal nach der Arbeit nach Hause und alles war verstopft. Und dann habe ich dann noch bis nachts im Dunkeln da im Garten rumgewühlt. Und wer schon mal so eine Abwasserrohre auseinandergenommen hat und wieder zusammengenommen hat, der weiß, was das für eine unschöne und schwierige Arbeit ist. Und dabei ist wohl sind diese Worte wohl gefallen. Aber es ist da hängen geblieben bei ihm. Das gesprochene Wort kann man nicht zurückholen. Und wie oft wird man zudem total missverstanden? In der Ehe gibt es das auch. Da ist der eine oder der andere mal nicht so richtig drauf. Und da hat man mal irgendetwas gesagt, was der Partner total verstanden hat, total verkehrt verstanden hat und schon ist der Krach da. Manche Eheleute reagieren so, dass sie dann lieber gar nichts mehr sagen. Und wenn die Nachbarn sich auf dich verlassen müssten, um etwas über die Erlösung herauszufinden, wie viel würden sie wissen? Sind deine Worte so, dass sie wirklich Christus kennenlernen können und Christus kennenlernen möchten? Und deshalb legt der Paulus hier dem Timotheus ans Herz, im Wort ein Vorbild zu sein. Und auch im Wandel. Da füge ich gleich hinzu, in der Liebe auch. Wir sollen des Evangeliums würdig wandeln, so sagt es der Philipperbrief. Unser Leben soll ein Dank dafür sein, dass Gott von sich aus auf uns zugegangen ist, uns gesucht hat, uns nachgegangen ist, um uns zu erretten. Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wenn man auch merkt, dass bei euch die Liebe zu Hause ist. Ich stelle mir immer vor, dass einer der Menschen, denen ich in der Stadt begegne, eines Tages in die Gemeinde kommt und mich dort wiedererkennt. Vielleicht auch, wenn ich gerade predige, wird er sagen, ach, dass ich den hier treffe, hätte ich nie erwartet. Oder hätte er gesagt, dieser Mensch ist immer so freundlich, kein Wunder, dass ich den hier treffe. Und deshalb möchte Paulus, dass wir ein Vorbild sind im Wandel und in der Liebe. Und auch ein Vorbild im Glauben. Da geht es darum, ob ich bereit bin, mich auch in Schwierigkeiten zu Jesus zu stellen und zu bekennen, dass er das Wichtigste für mich ist. Und als letztes soll Timotheus ein Vorbild in Keuschheit sein. Das war damals bestimmt ein großes Thema. Woher sollten die Christen damals eine verbindliche Ethik kennen? Die Götter, die man damals verehrte, um sie herum, waren auf jeden Fall kein Vorbild in Treue. In diesen Göttergeschichten, da hören wir ja immer, dass der eine mit der anderen und dem nimmt er die Frau weg und was da alles so passiert. Und so hatten die Leute ja damals gar kein Bild für das, was es bedeutet, keusch zu sein. Nun, ich glaube, heute ist es wohl genauso schwer, da in unserer westlichen Welt kein Glaube mehr daran vorhanden ist, dass man ein Leben lang treu sein kann. Sogar die Kirche hat Probleme mit der Formulierung, bis dass der Tod euch scheide, und hat daran gearbeitet, dass man das irgendwie umgeht, diese Aussage. Dein Leben soll ein Vorbild sein. Das ist leichter gesagt als getan, und vielleicht, wenn man mal in sich geht, fallen einem Dinge ein, wo man sagen muss, da war ich kein Vorbild gewesen. Und vielleicht sind es sogar auch Gelegenheiten, die dir immer wieder mal vor Augen stehen und die dich auch belasten. Und es ist kein Wunder, wenn es einen auch belastet. Jesus sagt ja in Matthäus 18, Vers 6, wenn jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, wo Jesus ihn auch darauf anspricht, dass wir anderen ein Vorbild sein sollen und sie auf Gott hinweisen sollen, statt dass wir sie von Gott entfernen. Es kann sehr belasten, wenn man jemandem ein Grund zum Anstoß gewesen war und es nicht rückgängig machen kann. Aber Gott sieht unser Herz und kennt uns. Er ist bereit, uns zu vergeben. Und ich wüsste nicht, dass es eine Sünde gibt, die Gott nicht vergeben möchte. Und da gibt er uns dann auch Hilfe, dass uns jemand der Geschwister nach Bekenntnis der Schuld auch die Vergebung zusprechen kann, wenn wir meinen, wir brauchen das, und das bringt unser Herz zur Ruhe. Wenn der Charakter des Gläubigen vorbildlich ist, dann erkennt die Umwelt Christus. Und das ist dem Paulus ganz wichtig. Paulus ist mehr um die Seele des Gläubigen besorgt und darum, dass er ein gottseliges Leben führt, als um Führungsfähigkeit, Ausbildung oder Rhetorik. Nun komme ich zum zweiten Gedanken des Textes. Ein vorbildliches Leben übt seine von Gott gegebenen Gaben aus. Ein vorbildliches Leben übt seine von Gott gegebenen Gaben aus. Welche Aufgabe soll der Timotheus in Ephesus erfüllen? Paulus gibt uns hier drei Befehle an. Wir finden sie in den Worten: Halte an, vernachlässige nicht und bedenke dies. Womit soll Timotheus anhalten, also fleißig so weitermachen? Es geht um das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. In der Synagoge wurde immer aus der Bibel vorgelesen. Finde ich gut, haben wir heute Morgen ja auch gemacht. Damals hatte ja nicht jeder eine Bibel, und durch das Vorlesen blieben die Sachen der Bibel lebendig. Ich musste vor kurzem daran denken, dass der jüdische Glaube ja sehr an der Errettung aus Ägypten hängt. Dieses Ereignis wird immer wieder im Alten Testament erwähnt und auch im Neuen Testament. Und dazu wurde es ja auch bildlich gemacht, indem man das Passafest feierte, das an all diese Sachen erinnerte. Als alles, was wir dort lesen im Alten Testament geschah, der Auszug, die Flucht durch das Rote Meer, die Wolken- und Feuersäule, die Versorgung mit Wachteln, mit Manna und Wasser in der Wüste, die Einnahme des Landes, alles wurde ja damals zeitnah aufgeschrieben und über Jahrhunderte genau bewahrt. Das ist nichts, was man irgendwann mal nach ein paar hundert Jahren aufgeschrieben hatte. Genauso ist es für uns auch mit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. In der Osterpredigt, die ich dieses Jahr gehört hatte, sagte der Pastor auch, dass die Auferstehung Jesu das am genauesten überlieferte Ereignis der Antike ist. Und so ist es auch für uns heute eine Herausforderung, täglich in der Bibel zu lesen, um Gottes große Gaben stets lebendig vor Augen zu haben. Seine großen Taten, seine Vergebungen, seine Liebe. Es wird immer zum Segen sein, wenn man einmal im Jahr das Neue Testament durchliest. Manche machen es noch öfter. Aber neben dem Lesen, neben dem Vorlesen, spricht Paulus hier auch von dem Ermahnen. Nun, das betrifft den Prediger, aber auch jeden, der Erkenntnis aus der Bibel weitergibt. Es geht dabei um ein mutiges Aufdecken von Fehlern. Es muss aufgefordert werden, dem Wort zu gehorchen. Es nutzt gar nichts, wenn man weiter sagt, was in dem Bibeltext an historischen, grammatischen oder kulturellen Dingen steht, wenn man nicht auch deutlich sagt, wozu der Text geschrieben ist und was er von mir fordert. Paulus drückt das ja auch im 2. Timotheus, in Kapitel 3, Vers 16, ganz deutlich aus. Da sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das Dritte, was Timotheus anhaltend praktizieren soll, ist das Lehren. Lehre wird immer nötig sein. Im selben Kapitel, aus dem unser Predigttext stammt, da warnt Paulus ja vor der Irrlehre. Und Irrlehre kommt nicht mit Getöse daher, für alle sichtbar, sondern schleicht sich durch die Hintertür ein. Auch hier finden wir dazu eine Aussage in 2. Timotheus, förmlich beschwörend, von der Not der Situation bestimmt, sagt Paulus in Kapitel 4, Vers 1 bis 4, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Das sind eben Dinge manchmal, die sich einschleichen, wo Leute irgendwelche Randsachen betonen und meinen, wenn wir eben Christ sein wollen, müssen wir dies oder jenes machen. Im 1. Timotheus ging es ja auch dort um das Essen, wo einige Leute meinen, man muss, wer weiß wie, asketisch leben. Und Paulus sagt, das taucht alles nichts, Gott hat Essen gegeben. Und das ist auch eine sehr schöne Sache, miteinander zu essen und Gemeinschaft zu haben. Ich habe immer gedacht, was wäre das für eine Gemeindefeier, wenn wir alle zusammensitzen und jeder an seiner Karotte dran rumkaut. Irgendwie kommt da die Stimmung nicht auf, dann, nicht? Und so hat Gott doch etwas besonders Schönes geschenkt, auch mit der Gemeinschaft am Tisch. Aber einige haben das dann so hintenrum und so ein richtiger Christ, der macht sowas nicht oder dass man sagt, ein Christ lebt vegetarisch oder vegan oder sonst etwas. Das muss man nicht als Evangelium erheben. Deshalb soll Timotheus eben mit dem Lehren fortfahren. Ein vorbildliches Leben übt seine von Gott gegebenen Gaben aus. Die Gemeinde lebt von Gottes Gaben. Ohne die wären wir nur irgendein Verein. Jeder hat von Gott Gaben bekommen. Es sind Gaben wie Weisheit und Erkenntnis, Glauben, Hilfeleistungen, Leitungen, Lehre, die im Miteinander gelebt werden. Die Gaben sind nichts für irgendwelche besonderen Leute in der Gemeinde, sondern jeder hat diese. Und wenn man da hineinschaut, dann findet man auch etwas für sich. Du musst nicht sagen, dass Lehren unbedingt dann für dich ist oder Leitungen, aber es gibt auch Hilfeleistungen und es gibt Glauben. Und wer sich in der Gemeinde nicht einsetzt, verpasst es, diese Gaben zu leben. Und wer sich für Gott einsetzen will, kann es durch einen noch besseren Weg zeigen, nämlich durch die Liebe. Timotheus wird hier in unserem Text ermahnt, eine Gnadengabe nicht zu vernachlässigen. Das heißt, er beachtet sie zu wenig. Wenn man zum Beispiel ein Haus vernachlässigt, wird es eines Tages zusammenbrechen und auf sich selber fallen. Ich musste an einen, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, an einen Bauern denken. Ach, da sah es schon vor 50 Jahren katastrophal aus. Und einmal im Jahr fahre ich eigentlich mit dem Auto da mal durch und gucke mir das mal wieder an, wie sich alles verändert hat und so. Und da sind wir auch vorbeigekommen an diesem Bauernhof. Der Sohn von diesem Bauern hat die gleichen Gene wie sein Vater auch. Man wundert sich, dass da ein Mensch noch drin leben kann. Der Trecker wird auch schon gar nicht mehr reingefahren, weil man Angst hat, dass das Dach zusammenstürzt über den Trecker. Also wer ein Haus vernachlässigt, dann wird es eines Tages, wenn man nicht dran denkt, zusammenbrechen und auf sich selber fallen. Eine Gnadengabe Gottes ist etwas Besonderes, das soll man nicht vernachlässigen. Sie kommt von Gott und wurde hier in unserem Fall bei Timotheus sogar auch bei besonderer Gelegenheit mit Zuspruch der Ältestenschaft erteilt. Welche Gabe es war und wann sie gegeben wurde, ist müßig zu diskutieren. Paulus schreibt von einer ähnlichen Situation in 2. Timotheus 1, Vers 6, in der er Timotheus die Hände aufgelegt hat, nicht eine Ältestenschaft. Also wissen wir nicht genau, worum es hier geht. Aber ich denke, Paulus hat hier einen Nerv bei Timotheus getroffen. Und er sollte ihm das schreiben, dass er besonders an diese Gnadengabe denkt. Die Ermahnung war nötig. Er sagt ja auch weiter, bedenke dies sorgfältig. Das heißt, übe, trainiere, benutze diese Gabe fleißig. Das Gegenteil zum Gebrauch einer göttlichen Gabe ist der Gebrauch der natürlichen Begabung. Vielleicht hat Timotheus vergessen, in seinem Dienst in Verbindung mit Gott zu bleiben und diesen Dienst aus der Kraft von Gottes Gabe zu tun. Dass Routine sich vielleicht bei ihm eingeschlichen hat. Oder die Aufgabe in dieser großen Stadt mit dieser wirklich eine Aufgabe, die ihn überfordern könnte, die erschien ihm viel zu groß, sodass er lieber vorsichtig kleine Brötchen gebacken hat, anstatt Gott zu vertrauen und zu glauben, dass Gott Dinge tun kann, die über unsere eigene Anstrengung hinausgehen. Die letzten Verse stehen unter der Überschrift: Ein vorbildliches Leben ist durch eine neue Schöpfung möglich. Ein vorbildliches Leben ist durch eine neue Schöpfung möglich. In Vers 15 stehen zwei Wörter, die einige Übersetzungen sogar einfach unterschlagen haben. Ich habe extra mal so mir so ein paar Bibelübersetzung angeschaut und war ganz entsetzt, dass da die Wörter sogar fehlten. Da wird doch den Leuten tatsächlich etwas vom Urtext vorenthalten. Diese Wörter heißen, lebe darin. Es ist nicht einfach, das sind bloß drei kleine Wörter, die kann man vielleicht umschreiben oder sonst etwas. Aber im Griechischen verbirgt sich in diesen Wörtern das Wort Sein. Die Existenz, die Essenz der Persönlichkeit überhaupt. So wie wir bei einem Lied kam es auch von Jesus, dieses Ich bin von Jesus. Oder Gott benutzt dasselbe Wort im 2. Mose, als er sich vorstellt und sagte, dass er war und ist und sein wird. Lebe darin, sagt Paulus zu Timotheus. Paulus will sagen, diese Dinge sind der Kern deines Wesens, machen dein Leben aus. Lebe, atme mit deinem ganzen Sein diese Person, die Gott aus dir gemacht hat. Dann kannst du Vorbild sein, dann kannst du ermahnen, lehren, eine große Aufgabe bewältigen. Ich habe mich gefragt, worin lebe ich? Was ist mein Kern, meine Existenz? 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, dadurch, dass jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Wenn mich Dinge anfechten und auf ihre Seite ziehen wollen, dann sage ich mir, dass das Dinge sind, die nicht in meinen Lebenskreis hineingehören, in dem ich durch Jesus Christus lebe. Nämlich, wenn ich aus diesem Kreis herausgehe, dann merke ich, dass die Persönlichkeit leidet, dass die Freude, die Stärke, die Geborgenheit schwindet und ich mich in einem fremden, unsicheren Land bewege. Aber wenn ich in diese Mitte trete, in die Christus mich hineingestellt hat, dann merke ich das wahre Zuhause der Gotteskindschaft. Gott hat bei der Wiedergeburt extra den Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt, damit wir geborgen mein Vater zu ihm sagen können. Wer in diesem Kreis leben will, in den Jesus ihn hineingestellt hat, wird Fortschritte machen, so wie Paulus es von Timotheus fordert. Dieser Aufruf, lebe darin, ist eine gute seelsorgerliche Hilfe. Deshalb sagt Paulus auch, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Der Erfolg kann zu Kopf steigen, die Aufgaben erdrücken, das Ziel aus den Augen verloren gehen. Und deshalb heißt es im folgenden Text, beharre in diesen Dingen. Also gehe diesen Weg so beständig weiter, wie es dem hohen Ziel entspricht. Die Errettung, von der hier im Schluss gesprochen wird, sehe ich nicht als Errettung zum ewigen Leben, sondern als Errettung von der Macht der Sünde an, die sich in unserem Leben breit machen möchte. Das Leben ist erst am Ziel zu Ende. Bis dahin müssen wir unsere inneren Gedanken und Gefühle und Wollen in diesen Kreis hineinbringen, in den Christus uns mit hineingenommen hat. In seine Gegenwart, in diese Existenz, in die er uns hineingerettet hat. Wenn eine Schwachstelle vorhanden ist, kann das den ganzen Dienst, das ganze Vorbild ruinieren. Und wir haben auch gewiss schon von diesem oder jenem gehört oder gelesen, der da viel aus seinem Leben kaputt gemacht hat und gestrichen hat, weil er kein Vorbild mehr gewesen war. Paulus sagt nicht umsonst in 1. Korinther 9, Vers 27, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Und so ermutigt uns Paulus, in diesem Leben mit Christus zu bleiben, um zu siegen und beständig ein Vorbild sein zu können. Dein Leben soll ein Vorbild sein. Ein vorbildliches Leben ist nicht vom Alter abhängig, übt seine von Gott gegebenen Gaben aus, ist durch eine neue Schöpfung möglich. Das möchte ich euch ans Herz legen und ich wünsche mir, dass Gott euch dabei hilft, euch da ermutigt, euch zeigt, wo ihr auch ein Vorbild sein könnt, sodass andere Menschen doch auch merken, dass es sich lohnt, mit Gott zu leben und dass Gott lebendig in uns ist. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich preise dich, dass du derjenige bist, der doch auf uns zugegangen ist, der uns neu gemacht hat, der uns neues Leben geschenkt hat, der uns errettet hat aus dieser Welt, die doch ein ganz riesiger Unterschied ist zu dem, was in deiner Welt vorhanden ist. Danke doch, dass wir mit dir leben können, dass du uns dazu befähigst durch deinen Heiligen Geist. Und danke auch, dass wir leben können, nicht in einem verkrampften Vorbildverhalten, sondern dass wir leben dürfen aus einer lebendigen Quelle, aus unserer Beziehung zu dir, wo du uns doch Liebe schenkst, wo du uns doch auch eine Sicht schenkst für eine verlorene Welt, die dich doch auch unbedingt braucht. Und wir danken dir, dass du dich auch um unser Herz sorgst immer wieder und dass du uns ermahnst und ermutigst, dass du uns Hilfestellungen gibst, dass wir bei dir bleiben können, dass wir sehen, wie wunderbar es bei dir ist, dass wir merken, dass wir da ein Zuhause haben, dass wir uns wohlfühlen, dass wir dort mit Freude leben können. Und das möchte ich dich auch bitten, dass uns das immer wieder vor Augen steht und dass wir merken, bei dir ist wirklich die Quelle des Lebens und die Fülle zu finden. Amen.